Ein Ausweg aus der Not. Hättest du den auch gerne? Ich weiß nicht, an welche Not du dann vielleicht denkst, wenn du das hörst, aber wir suchen dann immer gerne nach einem Weg heraus. Und manchmal führt Gott aus der Not heraus. Und manchmal gebraucht Gott auch die Not in uns, um uns zu verändern. Und wir kommen jetzt zum zweiten Buch, ein Buch, das auch Exodus genannt wird. Und das bedeutet Auszug und bedeutet diese Befreiung Gottes der Israeliten aus Ägypten. Und ich glaube, dass Gott das auch gebrauchen möchte, um zu zeigen, wie er uns aus unseren Nöten befreien möchte und was wir von diesem Ereignis für unser Leben lernen können. Und ich bin mir sicher, die meisten von euch kennen die Geschichte, von daher werde ich auch nicht alles lesen. Du kannst es gerne in den ersten 4 Kapiteln vom 2. Buch Mose nachlesen. Aber ich möchte, dass wir nicht sagen, kenne ich schon. Das haben wir im Kindergottesdienst ganz häufig. Ja, ich habe die Geschichte schon mal gehört. Aber Gott hat sie nicht nur gegeben, damit wir sie einmal hören und wissen, was passiert ist. Sondern Gott hat sie uns als Lektion mitgegeben, dass wir davon profitieren können. Und das Erste, was wir in 2. Mose, glaube ich, aus diesem Abschnitt lernen sollen, ist, dass wir in unserer Not zum Herrn rufen. Den Israeliten ging es zuerst, als Josef, was wir in den letzten Wochen behandelt haben, nach Israel, von Israel nach Ägypten gegangen ist, ging es ihm erstmal ganz gut. Aber dann heißt es in 2. Mose 1, und Josef starb und alle seine Brüder und jene ganze Generation. Die Israeliten hatten sich in der Zeit dann gut eingelebt, aber sie hatten ihre eigentliche Berufung vergessen. Deswegen möchte ich gleich mitgeben. Unser Auftrag ist nicht, uns in dieser Welt gut einzuleben, sondern Gottes Wort auszuleben. Sie hatten sich an die Umstände in Ägypten gewohnt. Sie haben gesagt, hey, eigentlich klappt das hier ganz gut. Wir sind jetzt von der Hungersnot heraus. Wir sind in Ägypten, wir sind in dem besten Teil des Landes und wir hatten, uns geht es soweit gut. Inwieweit sie eingebunden waren in die Gesellschaft, wird jetzt nicht direkt gesagt, aber das war nicht ihr eigentlicher Auftrag. Denn wir lesen schon in 1. Mose 15, als Gott zu Abraham sagt, Gott sprach zu Abraham, ganz gewiss sollst du wissen, dass deine Nachkommenschaft Fremdlinge sein wird in einem Land, in Klammern Ägypten, das ihnen nicht gehört und sie werden ihnen dienen und man wird sie unterdrücken 400 Jahre lang. Erstmal geht ihr hin und das war auch Gottes Führung und Gott hat sie dort bewahrt, aber dann hat sich das geändert. Und das ist ganz häufig so, dass wir unsere Hoffnung dann in die Wirtschaft, in die Politik, in die Gesellschaft setzen und sagen, schau mal, das hat mir geholfen, jetzt bin ich bewahrt worden und dann ändert sich die Grundlage des Vertrauens auf dieses Objekt, auf das man vertraut, zu sagen, hey, in Ägypten geht es uns gut, aber es ist nicht lange gut geblieben. Okay? Und wenn unsere Hoffnung auf Umständen beruht, dann werden wir immer wieder enttäuscht werden. Und deswegen ist es ganz wichtig, woran setzen wir unser Vertrauen? Was ist unsere Identität? Und unsere Identität ist nicht in unserer Arbeit oder unserer Abstammung, sondern in unserer Beziehung zu Gott. Im Neuen Testament lesen wir immer wieder von in Christus. Ja, das soll unsere Identität sein, weil das ändert sich nicht. Und darin ist eine Sicherheit, die Gott uns geben möchte. Okay? Sie dachten, wir sind in Ägypten, dort sind wir sicher, dort geht es uns gut. Aber in Ägypten wurden sie zu Sklaven. Wenn wir unsere Sicherheit unsere Identität daran setzen, zu sagen, ja, ich bin Deutscher, ja, aber dann geht es Deutschland mal besser, mal schlechter. Aber Gott liebt uns die ganze Zeit und er sorgt für uns. Und er möchte, dass wir diese Geborgenheit und Sicherheit haben. Sie hatten mittlerweile eine falsche Sicherheit Wir sind ja in Ägypten. Und so gebrauchte Gott dann eine neue Dynastie um 1550 vor Christus, um Israel wieder in Bewegung zu bringen. Denn es kam ein neuer Pharao, und das lesen wir, wenn du mitlesen möchtest, in 2. Mose 1, Vers 8. Da heißt es, da trat ein neuer König die Herrschaft über Ägypten an, der Josef nicht mehr kannte. Der sagte zu seinem Volk, siehe, das Volk der Söhne Israel ist zahlreicher und stärker als wir. Auf, lasst uns klug gegen es vorgehen, damit es sich nicht noch weiter vermehrt. Sonst könnte es geschehen, wenn Krieg ausbricht, dass es sich auch noch zu unseren Feinden schlägt und gegen uns kämpft und dann aus dem Land hinauszieht. Also, wir wollen klug sein, wir wollen unsere eigenen Interessen vertreten, wir werden versuchen, ihre Ausbreitung zu verhindern. Und zwang sie dann erst zu schwerer Arbeit, kann man nachlesen in Versen 13 und 14, zwang sie mit Gewalt zur Arbeit, machten ihnen das Leben bitter durch harte Arbeit an Lehm und Ziegeln, durch allerlei Arbeit auf dem Feld, mit all ihrer Arbeit, zu der sie mit Gewalt zwangen. Und als auch das nicht die gewünschte Wirkung hatte, werden die Maßnahmen immer drastischer, sodass sie dann versuchen, auch die Kinder umzubringen. Und in Vers 22, im letzten Vers von Kapitel 1, sagen, jeden neugeborenen Sohn der Israeliten werft in den Nil, lasst ihn sterben. Dennoch wuchs das Volk der Israeliten. Sie waren zu Josefs Zeiten mit 70 Personen nach Ägypten gegangen. In der nächsten Zählung, die wir haben beim Auszug in 2. Mose 12, sind es 600.000 Männer. Von 70 auf ungefähr, wenn du Frauen und Kinder dazu rechnest, vielleicht 2 Millionen. Über 400 Jahre. Das ist nicht von heute auf gleich. Das hat seine Zeit gedauert, aber Gott hat es dort wachsen lassen, trotz all dieser Herausforderungen. Und in all dieser Zeit hatte Gott sie nicht vergessen und er hört auf ihr Schreien. Das lesen wir im nächsten Kapitel, in Kapitel 2, die letzten drei Verse. In Kapitel 2, die Verse 23 bis 25, da heißt es, und es geschah während jener vielen Tage, da starb der König von Ägypten. Und die Söhne Israel seufzten wegen ihrer Arbeit und schrien um Hilfe. Und ihr Geschrei wegen der Arbeit stieg auf zu Gott. Da hörte Gott ihr Ächzen und Gott dachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah nach den Söhnen Israel und Gott kümmerte sich um sie. Sie haben zum Herrn gerufen in ihrer Not. Und auch wenn die Wartezeit manchmal sehr lang erscheint, und 400 Jahre ist eine sehr lange Zeit, Gott hat uns und seine Versprechen an uns nicht vergessen. Wir leben nur in einer Zeit der Mikrowellengesellschaft, wo alles innerhalb von einer Minute fertig sein muss. Aber das ist nicht, wie Gott wirkt. Gott möchte an uns auch wirken. Aber wir dürfen ihm auch die Umstände sagen, zu ihm stöhnen, zu ihm schreien. Und er benutzt absichtlich hier die Ausdrücke. Also es war noch nicht mehr, dass es darauf ankam, dass diese Gebete besonders gut ausformuliert waren. Sie schrien zum Herrn in ihrer Not. Wir kommen gleich zurück zu 2. Mose. Ich möchte kurz aus Psalm 107 vorlesen. Und zwar wird genau dieser Ausdruck dort quasi als Refrain immer wiederholt. Psalm 107, Vers 6 heißt es, da schrien sie zum Herrn in ihrer Not, aus ihrer Bedrängnis rettete er sie. Vers 13, da schrien sie zum Herrn um Hilfe in ihrer Not, aus ihrer Bedrängnis rettete er sie. Vers 19, dann aber schrien sie zum Herrn um Hilfe in ihrer Not, aus ihrer Bedrängnis rettete er sie. Vers 28 noch einmal, da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er führte sie heraus aus ihren Bedrängnissen. Unsere Not, deine Not, soll uns dazu bringen, zum Herrn um Hilfe zu rufen. Wenn es uns gut geht, dann vertrauen wir häufig auf uns selber. Wir sagen, ja klappt doch, ich habe doch genug, geht mir doch gut, bin doch gesund. Hab doch vorgesorgt. Ich brauche ja nichts. Und Gott sagt, warte mal, du hast da was vergessen. Ich bin gnädig und barmherzig mit dir gewesen und du hast viele Sachen, aber vertraue nicht darauf und Gott gebraucht die Not, damit wir auch unsere Abhängigkeit erkennen und dass wir ihn in allem nicht vergessen. Und so treibt die Not uns zum Herrn und wir sollen in der Not, was auch immer die Umstände für dich sind, gebrauche sie als Erinnerung zu sagen, Herr, ich brauche dich. Und wenn es ein Hilfeschrei ist, wenn es ein Rufen in der Bedrängnis ist, zu sagen, Gott, ich brauche dich. Und dann bereitet der Herr auch einen Ausweg. In Kapitel 2. Und da beginnt es dann mit der Geburt von Mose. Manchmal, wenn wir so rufen, wir hoffen auf einen direkten Eingriff Gottes. Aber häufig wirkt Gott auf andere Art und Weise. Und Gott gebrauchte hier, wenn man dann Kapitel 2 liest, dann heißt es, und ein Mann vom Haus Levi ging hin und nahm eine Tochter Levis zur Frau. Und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Das scheint hier alles sehr natürlich zu sein. Einfach eine Familie hier. Aber er gebraucht das, um seine Absicht zu erreichen. Und in diesen Umständen, direkt davor Kapitel 1, alle Söhne sollen umgebracht werden. Was machen sie jetzt damit? Was machen sie in ihrer Not? Sie vertrauen darauf, dass Gott eingreifen und bewahren wird. Und wir lesen das in Hebräer 11, da wird auf diese Situation Bezug genommen. Da heißt es nämlich, durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt 3 Monate von seinen Eltern verborgen, weil sie sahen, dass das Kind schön war. Und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Vielleicht sagst du, warte mal. Haben sie es wirklich nicht gefürchtet? Okay. Ganz häufig, gerade in der Schrift, wenn es davon redet, von der Furcht, redet es nicht primär von einer Emotion. Okay. Also ich glaube schon, sie hatten Sorgen, was passiert mit unserem Kind? Wird es entdeckt werden? Was wird passieren? Werden wir einen Weg finden, dass es überlebt? Aber sie fürchteten sich nicht so sehr, dass sie das Kind in den Nil geworfen haben, sondern sie fürchteten Gott mehr als das Gebot des Königs. Und sie taten, was recht war in Gottes Augen. Also wenn es sagt, wir sollen uns nicht fürchten oder nur den Herrn fürchten, was es damit meint, ist nicht, wir dürfen kein Gefühl der Besorgnis haben oder auch der Angst haben. Aber das soll uns nicht bestimmen, sondern zu sagen, Gott, auch wenn ich nicht weiß, wie es ausgeht, auch wenn ich Sorge um die Zukunft habe, Herr, ich vertraue dir, dass du eingreifen wirst und dass du dich darum kümmerst. Und so legten sie ihren Sohn nach den 3 Monaten, als er zu laut wurde, dass man ihn nicht mehr verheimlichen konnte, in einen Korb. Und die meisten von euch kennen das. Sie setzten ihn dann in diesem Korb in den Nil. Und dann heißt es in Vers 5, und die Tochter des Pharao ging hinab, um am Nil zu baden, während ihre Dienerin am Ufer des Nil hin und her ging. Und sie sah das Kästchen mitten im Schilf und sandte ihre Magd hin und ließ es holen. Wir kennen die Geschichte. Aber überleg mal kurz mit. Aus der Sicht der Eltern ist es hier menschlich völlig schief gegangen. Wir haben dieses Kind genommen, um es vor den Ägyptern zu verstecken, damit es nicht getötet wird. Und es wird gefunden und auch noch von einem Mitglied der Familie des Pharaos. Aber Gott hat trotzdem seinen Plan und erreicht auch sein Ziel. Denn im nächsten Vers heißt es, und als sie es geöffnet hatte, sah sie das Kind und siehe, ein weinender Junge lag darin. Da hatte sie Mitleid mit ihm und sagte, das ist eins von den Kindern der Hebräer. Sie erkennt, was es für ein Kind ist, warum es dort ist und wenn es so erwähnt wird, mit Sicherheit auch, sie weiß, was eigentlich mit denen geschehen soll. Aber aus dem Mitleid heraus, das Gott in sie hineingelegt hat, sagt sie nicht, ich weiß, was Papa möchte, ab in den Nil, sondern sie bewahrt es auf. So ließ sie es die Mutter rufen und von der Mutter stillen und adoptierte dann das Kind als eigenen Sohn in Vers 10. Als das Kind groß geworden war, brachte sie es der Tochter des Pharao und es wurde ihr zum Sohn. Und sie gab ihm den Namen Mose, indem sie sagte, ich habe ihn ja aus dem Wasser gezogen. Und allein schon dadurch, dass das hier so erwähnt wird, und wenn man die Bibel ein klein bisschen kennt, dann weiß man, okay, Gott hat seine Absicht damit und er wird Mose gebrauchen. Aber wir sehen auch, Gott formt uns durch unser Leben für unseren Dienst. Gott gebrauchte diese Umstände, um Mose vorzubereiten. Er wusste, was er damit vorhat, und jetzt wird er ausgebildet im Palast des Pharaos. Das hätte er unter seinem Volk nie diese Ausbildung bekommen. Aber Gott gebrauchte das. Aber vor allem wurde er in der frühkindlichen Erziehung so geprägt, dass er seine Herkunft nie vergaß. Okay? Als das Kind groß geworden war, bedeutet in diesem Zusammenhang, sie hatte gesagt, nimm ihn nach Hause und stille ihn und dann bring ihn zu mir. Okay? Leute sagen, dass zur damaligen Zeit, da hatten sie ja keine Nahrungsergänzungsmittel, dass häufig Kinder bis ins dritte, vielleicht sogar Anfang vierte Jahr gestillt wurden. Aber trotzdem, das ist, wo bei uns häufig in der heutigen Zeit Kindergarten anfängt. Die Mama, die Familie hatte Mose nur bis dahin. Aber sie haben diese Zeit so genutzt, dass er, als er anschließend dann im Palast des Pharaos in einer Umgebung, die gottesfeindlicher eigentlich nicht sein konnte, stark genug war, dass er seinen Glauben nie abgelegt hat und dass er für den Herrn brauchbar wurde. Wir können die Stürme des Lebens nicht verhindern, aber wir können ein standhaftes Fundament legen. Die Eltern konnten nicht verhindern, dass er unter den ägyptischen Einfluss kommt, aber sie konnten ihm ein Fundament mitgeben. Und ist das nicht, was unser Herr Jesus sagt? Auch in einem Gleiche oder in der Erklärung da am Ende von der Bergpredigt, wo er sagt, es gibt zwei Arten von Menschen. Die einen, die mein Wort hören und nicht danach handeln, die sind wie jemand, der einfach auf Sand baut. Aber wer mein Wort hört und tut, der baut auf dem Fundament. Und die Stürme kommen und die Flut steigt, aber das Haus bleibt stehen. Bauen wir gerade auch für die nächste Generation. Unabhängig, ob du eigene Kinder hast oder ob du Gemeindekinder hast, bauen wir ein Fundament, legen wir ein Fundament, dass wenn sie in der Welt sind und die Welt ist überall um uns herum, wir können diesen Einfluss nicht komplett verhindern. Wir müssen nicht alles zulassen, das ist nicht, was ich sage. Aber können wir, dass wenn sie dem gegenüber ausgesetzt sind, dass sie die Festigkeit haben zu sagen, ich habe ein Fundament. Und wenn dann die Versuchungen kommen und wenn dann der Widerstand kommt, sind sie verwurzelt, haben sie ein Fundament im Herrn. Das ist, was seine Eltern für Mose legen konnten. Und das beinhaltet, sowohl die biblischen Geschichten zu lehren, als auch die biblischen Wahrheiten zu leben. Es ist gut und richtig, dass diese Geschichten erzählt werden. Aber das alleine rettet und verändert uns nicht. Sondern was machen wir dann damit? Leben wir dieses aus? Ich bin mir sicher, dass Moses Eltern ihm erzählt haben, wo er abstammt und wie sie nach Ägypten gekommen sind und wie Gott Abraham, Isaak und Jakob und Josef dann berufen und gebraucht hat. Aber es hatte diese Wirkung, weil sie danach gelebt haben, weil sie dem Herrn vertraut haben und ihm sicherlich immer wieder gesagt haben, Gott hat dich bewahrt und er hat einen Plan mit deinem Leben. Und Gott hat dich hierher geführt und Gott hat in deinem Leben gewirkt und Gott hat einen Plan für dein Leben. Nicht den gleichen wie Mose, du hast nicht den gleichen Lebenslauf. Aber Gott hat einen Plan für dich. Vielleicht nicht auf die gleiche Art und Weise. Und wir dürfen von ihm lernen. Das ist nicht einfach nur zu sagen, oh toll, wie das damals funktioniert hat, sondern Gott wirkt und er möchte auch an uns wirken. Er hatte so gute Vorzeichen hier. Wurde bewahrt bei der Geburt. Wurde ausgebildet in der besten Ausbildungsstätte der damaligen Zeit. Aber das garantiert nicht, dass wir dann richtige Entscheidung treffen. Und so lesen wir dann ab Vers 11 in Kapitel 2, 2. Mose 2. Es geschah in jenen Tagen, als Mose groß geworden war, da ging er zu seinen Brüdern hinaus und sah ihnen bei ihren Lastarbeit zu. Da sah er, wie ein ägyptischer Mann, einen hebräischen Mann, einen von seinen Brüdern schlug. Und er wandte sich hierhin und dorthin, und als er sah, dass niemand in der Nähe war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Als er am Tag darauf wieder hinausging, siehe, da rauften sich zwei hebräische Männer, und er sagte zu dem Schuldigen, warum schlägst du deinen Nächsten? Der aber antwortete, wer hat dich zum Aufseher und Richter über uns gesetzt? Gedenkst du etwa, mich umzubringen, wie du den Ägypter umgebracht hast? Da fürchtete sich Mose und sagte sich, es ist die Sache doch bekannt geworden. Und der Pharao hörte diese Sache und suchte, Mose umzubringen. Mose aber floh vor dem Pharao und hielt sich im Land Midian auf und setzte sich dort an einen Brunnen. Sollen auch in der Not erkennen, stehe Gottes Wirken nicht im Weg. Es geschah in jenen Tagen, als Mose groß geworden war. Hier ist nicht gemeint 4 Jahre, sondern hier ist gemeint 40 Jahre. Das können wir dann aus dem späteren Zusammenhang entnehmen. Und er wollte etwas tun. Er sagte, okay, mittlerweile bin ich 40 und wie möchte Gott mich gebrauchen? Und ich habe all diese Ausbildung. Und er ging, hier war es, zu seinen Brüdern hinaus. Also er wusste genau, das sind meine leibliche Verwandten. Ja, und er ging zu den Israeliten und sah, wie sie litten. Und er entschloss sich, sich für sie einzusetzen. Und als dann dieser Ägypter den Hebräer erschlug, erschlug er ihn. Da wird genau das gleiche Wort hier gebraucht. Was er nicht tat, war den Herrn zu fragen. Und er schaute sich um, werde ich entdeckt? Das sollte uns ein Warnzeichen sein. Wenn ich mich umgucken muss, ob jemand das sieht, dann ist das vermutlich nicht das Richtige. Und wenn ich das tue, was richtig ist, dann brauche ich mich nicht umgucken, ob das nicht jemand mitbekommt. Und wir müssen eben auch lernen, Gottes Werk muss auf Gottes Weise getan werden. Mose sagte, ich will helfen. Da muss doch was getan werden. Da ist so viel Ungerechtigkeit. Ja, und es sollte was getan werden. Aber es muss auf Gottes Weise getan werden. Und er wollte Sachen in die eigene Hand nehmen. Und Stephanus bezieht sich darauf, genau auf diese Situation in Apostelgeschichte 7 in seiner Predigt. Und ich lese daraus einen kurzen Abschnitt vor. Apostelgeschichte 7, da heißt es ab Vers 20, in dieser Zeit wurde Mose geboren und er war Gott angenehm, wurde 3 Monate aufgezogen im Haus des Vaters. Als er aber ausgesetzt worden war, nahm ihn die Tochter Pharaos zu sich und zog ihn auf sich zum Sohn. Und Mose wurde unterwiesen in aller Weisheit der Ägypter, war aber mächtig in seinen Worten und Werken. Als er aber ein Alter von 40 Jahren erreicht hatte, kam es in seinen Herzen auf, nach seinen Brüdern, den Söhnen Israels, zu sehen. Und als er ein Unrecht leiden sah, verteidigte er ihn und rächte den Unterdrückten, indem er den Ägypter erschlug. Er meinte aber, seine Brüder würden verstehen, dass Gott ihnen durch seine Hand Rettung gebe. Sie aber verstanden es nicht. Er wollte das Richtige tun, aber er wollte es auf seine eigene Art und Weise tun. Er handelte vorschnell und bekam selbst bei denen keine Unterstützung, für die er gekämpft hatte. Und die Israeliten sagten, willst du mich genauso umbringen, wie du den Ägypter getötet hast? Sein Totschlag wurde entdeckt und er floh, wie es hier hieß in Vers 15. Er floh vor dem Pharao und hielt sich im Land Midian auf. Deswegen sage ich in der Wüste. Das ist aus der Gegend. Sinai-Halbinsel. Ja. Er floh in diese Gegend und er dachte, musste sich gedacht haben, das war's. Meine Chance ist vorbei. Und wenn wir dann die folgenden Verse nachlesen, dann sehen wir, er heiratet dort, bekommt Kinder dort und lebt zurückgezogen in Midian für die nächsten 40 Jahre als Schafhirte. Und vielleicht bist du in einem Punkt in deinem Leben und sagst, okay, ich dachte, ich könnte was für den Herrn tun, aber ist nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ist halt jetzt so. Gottes Absicht ist nicht, dass wir uns mit der Situation abfinden, sondern dass wir seinen Ausweg finden. Wenn wir sagen, okay Gott, ich bin jetzt hier. Und natürlich, nicht jeder wird zu einem Mose. Aber zu sagen, Gott, wie möchtest du mich jetzt gebrauchen? Egal, ob ich 8 oder 80 bin. Egal, was bisher in meinem Leben ist. Gott hat es bei Mose gebraucht. Und er dachte mit 40, jetzt bin ich bereit. Jetzt kann ich losgehen und ich werde die Israeliten aus der ägyptischen Macht befreien. Und manchmal, wir haben Ideen und wir haben Vorstellungen. Wir sagen, ich möchte doch was tun. Und Gott sagt, das ist gut. Bete darum, aber lass Gott wirken. Und zu seiner Zeit wird er es gebrauchen. Heißt nicht, wir müssen warten bis 80. In Moses Situation war es so, dass er mit 80 so weit war, dass Gott ihn gebrauchen konnte. Dass er nicht mehr seine eigenen Vorstellungen, Visionen hatte, zu sagen, das will ich erreichen, sondern dass Gott ihn gebrauchen konnte. Denn nachdem er sich dort eigentlich arrangiert hatte und vielleicht auch dachte, okay, so verbringe ich jetzt den Rest meines Lebens. Wir haben vorhin Psalm 90 gelesen, der von Mose war, und da spricht er von 70 oder 80 Jahren. Ich weiß nicht, wann das geschrieben hat, mit aller Wahrscheinlichkeit später, als er älter als das war. Aber wenn er daran zurückdenkt, mit 70, 80, da wäre ich in Midian gestorben und niemand hätte jemals von mir gehört. Aber Gott hatte seinen Plan. Und deswegen noch dritten, Folge Gottes Berufung. In Kapitel 3 lesen wir dann, Mose aber weidete die Herde Jitrus, seines Schwiegervaters, des Priesters von Midian. Und er trieb die Herde über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und er sah hin und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer, und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Mose sagte sich, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Mose, wir hatten eben ein Bild von der Gegend gesehen, erfüllt treu seine Aufgabe. Er ist in diese Familie jetzt eingebunden, er ist als Schafhirte dort, er sorgt für die Herde und wir haben gesehen, das war nicht immer einfach, dort Grün für die Herde zu finden. Bestimmt war es nicht das, was er sich erträumt hatte. Aber während er seine Arbeit tat, bemerkte er einen Busch, der brannte, aber nicht verbrannt wurde. Und es erregt seine Aufmerksamkeit. Und der Herr nutzt diese Aufmerksamkeit, um zu ihm zu sprechen. Da heißt es Vers 4, als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu sehen, da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Manchmal wir denken, okay, ja, dieser brennende Dornbusch, das ist irgendwie was Besonderes. Aber es war in dem Sinne besonders, dass es seine Aufmerksamkeit erregt hat. Aber die Konzentration in der Beschreibung hier ist nicht auf dem Dornbusch, sondern ist aus der Stimme des Herrn, der aus dem Dornbusch spricht. Aber manchmal, wir konzentrieren uns so sehr auf dieses Besondere und wollen selber besondere Erlebnisse, besondere Beobachtungen haben. Aber worauf der Herr das nur gebraucht, um seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Und fordert Mose dann auf, die Heiligkeit zu respektieren. Vers 5, er soll seine Sandalen ausziehen, denn er steht auf heiligem Boden. Ich weiß nicht, wie häufig er über die Stelle schon gewandert war. Es war nicht, dass der Boden an sich irgendwie besonders war. War normaler Wüstenboden. Aber es wurde heilig, weil Gott da war. Wir brauchen nicht an eine bestimmte Stelle gehen, weil das ist irgendwie besonders heilig. Aber wo Gott ist, ist seine Heiligkeit. Und er sagte, denk daran, respektiere das und zeige das in diesem Fall, indem du deine Schuhe ausziehst. Und dann Vers 6, sprach der Herr, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott zu schauen. Gott stellt sich zuerst vor, sagt zuerst, wer er ist und dann, was sein Plan ist. Vers 7, der Herr sprach, gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten und sein Geschrei wegen seiner Antreiber habe ich gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen und ich bin herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu retten und es aus diesem Land hinaufzuführen in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Er schildert hier seinen Plan. Und wir springen runter zu Vers 10. Nun aber gehe hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Söhne Israel, aus Ägypten heraufführst. Gottes Offenbarung verlangt eine Reaktion. Gott hat ihm vorher schon gesagt, hier ist, wer ich bin. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und dann sagt er, und hier ist mein Plan. Ich will die Ägypter befreien. Aber ich gebe dir das nicht nur so als Info. Wir kürzen das heute ab, FYI, for your information. Also so nebenbei gesagt, nur damit du Bescheid weißt. Er gibt das nicht einfach nur als Info, sondern er sagte, okay, du weißt, wer ich bin, du weißt, was ich will, nun geh hin. Und das müssen wir verstehen, das ist Gottes Absicht auch mit uns. 2. Korinther 5, Vers 20, so sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Und sagt, okay, ich stelle mich vor, wer ich bin, ich möchte, dass du mich kennenlernst. Dann sage ich dir auch den Plan. Damals war der Plan, ich will Israel aus Ägypten befreien. Aber das war nicht das Ende des Planes. Er wollte sie dann auch in das Land führen. Aber auch das war nicht das Ende des Plans. Er sagte, durch dich sollen gesegnet werden alle Nationen. Nicht durch Abraham, nicht durch Isaak, nicht durch Jakob, nicht durch Josef, sondern durch deren Nachkommen, durch Jesus Christus. Und er stellt sich vor, und Jesus steht dann vor der Menschheit und sagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er sagt, hier ist, wer ich bin. Und ich habe einen Plan. Gottes Plan von Anfang an war, dass ich kommen würde, dass ich die Schuld der Menschheit auf mich nehmen werde, dass ich am Kreuz sterben werde, damit jeder, der an mich glaubt, ewiges Leben hat. Aber jetzt kommt's. Das ist, wer Gott ist. Das ist, wie sein Plan ist. Und dann kommst du. Und dann komme ich. Er sagt, okay, ich habe dir das nicht nur für die Information gegeben, sondern jetzt nimm es an, nimm es in Anspruch und geh. Und sage es weiter. Er sagte zu Mose, okay, ich bin. Komm gleich dazu. Ich bin, der ich bin. Und ich habe einen Plan zu eurer Rettung. Und jetzt geh hin und befreie sie. Und im Neuen Testament, ich bin immer noch derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und ich habe einen Plan zur Rettung, in dem Christus für unsere Schuld stirbt. Und nun, geh hin und sag es den Leuten, ein Retter ist da. Du bist nicht der Retter. Christus ist der Retter. Aber wir sagen von dem Retter, damit sie durch Glauben auch errettet werden. Und Gott versichert ihm dann auch, dass er mit ihm sein wird. Nachdem er ihn gesandt hat, Vers 11, antwortete Mose, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Söhne Israel aus Ägypten herausführen sollte? Vers 12, da sprach er, das ist Gott, ich werde ja mit dir sein. Und als Zeichen, ihr werdet an diesen gleichen Ort kommen. Sagte, eigentlich ist die Frage berechtigt, wer bist du, dass Pharao auf dich hören sollte? Und die Frage ist berechtigt, wenn Leute mich fragen und dich fragen, wer bist du, dass du sagst, das ist, was Gott möchte. Mose konnte gehen, nicht weil Mose so eine Autorität war, sondern weil er von Gott gesandt war. Unsere Autorität ist nicht in uns. Meine Autorität ist nicht, ich bin Volker und ich habe was zu sagen. Volker hat gar nichts zu sagen. Gott hat was zu sagen. Und wir sollen von ihm gebraucht werden, um seine Botschaft weiterzugeben. Das ist, wie er hier Mose beauftragt. Vers 13. Mose aber antwortete Gott, siehe, wenn ich zu den Söhnen Israel komme und ihnen sagen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mich fragen, was ist sein Name? Was soll ich denn dann sagen? Er versucht sich hier noch weiter rauszureden, aber Gott nimmt ihm die Entschuldigung. Und stattdessen offenbart er sich als der Ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich bin, weil alle Beschreibungen unzureichend sind. Nicht einfach nur, ich bin die Tür, was Jesus gebraucht. Und das ist ein Teil von dem, von seiner Funktion für uns. Aber das ist nicht alles, wer es ist. Und weil alle Beschreibungen nicht ausreichend sind, stellt Gott sich selber vor als ich bin, der ich bin. Dies war eine neue Offenbarung. Das lesen wir hier gleich. Denn es reicht nicht einfach nur, Gottes Eigenschaften zu kennen. Wir sollen ihn persönlich kennen. Und ich hatte gesagt, das war neu, denn in 2. Mose 6, 3 steht, da sagt er zu Mose, ich bin Abraham, Isaak und Jakob erschienen als Gott der Allmächtige. Aber mit meinem Namen, Yahweh, habe ich mich ihnen nicht zu erkennen gegeben. Sie wussten meine Eigenschaften, sie wussten, wie mächtig ich bin. Aber sie kannten mich noch nicht so persönlich, wie ich mich jetzt euch offenbart habe. Und dann lesen wir im Neuen Testament und sagte, bei Mose war es wie mit einem Vorhang, wie mit einem etwas, was vor seinem Gesicht hing. Aber jetzt sehen wir ihn von Angesicht zu Angesicht. Jetzt ist es nicht mehr nur eine Stimme aus dem Dornbusch, sondern Gott ist Mensch geworden, kam auf diese Erde, ist gewandelt und sagt, wer mich gesehen hat, wer Jesus Christus gesehen hat, hat den Vater gesehen. Gott ist Mensch geworden, damit wir ihn wirklich auch persönlich kennenlernen. Und er sagt ihm auch, und ich werde mit dir sein und ich werde dich begleiten und ihr werdet hierhin wiederkommen. Auf den weiteren Einwand, ja, die werden doch gar nicht auf meine Stimme hören. Erwidert Gott in aller Geduld und verspricht ihm ein Zeichen. Kapitel 4. Da antwortete Mose und sagte, und wenn sie mir nicht glauben und nicht auf meine Stimme hören, sondern sagen, der Herr ist dir nicht erschienen, da sprach der Herr zu ihm, was ist das in deiner Hand? Und er sagte, ein Stab. Und dann soll er ihn auf die Erde werfen und es wird zur Schlange. Und dann sagt er, okay, fass ihn an und er wird wieder zum Stab als ein Zeichen, um zu sagen, hier wird die Botschaft bestätigt. Und das wünschen sich manche ja auch heute, zu sagen, okay, ich hätte gern irgendwie so ein Zeichen als Bestätigung. Ein Stab, der zur Schlange wird, nicht schlecht, das würde auf jeden Fall Aufmerksamkeit erregen. Und den man dann einfach wieder greift und dann ist er wieder ein Stab. Aber Gott hat früher sein Wirken durch Wunder bestätigt. Nun bestätigt Gott sein Wirken durch sein Wort. In Hebräer 2 steht, Gottes Rettung ist ja, nachdem sie ihren Anfang damit genommen hatte, dass sie durch den Herrn verkündet wurden, uns gegenüber von denen bestätigt worden, die es gehört haben, wobei Gott zugleich Zeugnis gab durch Zeichen und Wunder und mancherlei Machttaten und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Warum führe ich das an? Weil zur Zeit der Abfassung des Hebräerbriefes sagt er, okay, dass diese Botschaft wirklich von Gott war, haben wir am Leben von Jesus Christus gesehen und wurde bestätigt von den Aposteln, die Zeichen und Wunder getan haben. Aber jetzt nicht mehr, weil jetzt haben wir ja ihr Wort, wir haben es aufgeschrieben. Gott bestätigt, dass diese Botschaft heute Morgen, dass Gott das uns sagen möchte, ist nicht, dass ich irgendein Zeichen tun kann, sondern dass du im Wort nachlesen kannst und sagen kannst, das stimmt überein mit Gottes Offenbarung. Das ist, was Gott uns sagen möchte. Trotz all dem traute sich Mose diesem Dienst nicht zu. Kapitel 4, Vers 10. Mose antwortete dem Herrn, ach Herr, ich bin kein redegewandter Mann, weder seit gestern noch seit vorgestern, noch seitdem du zu deinem Knecht redest. Denn unbeholfen ist mein Mund und unbeholfen meine Zunge. Er sagte, nee, das kann ich nicht. Dabei war keiner so ausgerüstet wie er. Und vielleicht sagt er, naja, jetzt die letzten 40 Jahre habe ich hauptsächlich nur zu den Schafen geredet. Ich traue mir das eigentlich nicht zu oder nicht mehr zu. Aber vertraue nicht deinen Fähigkeiten, sondern Gottes Fehlerlosigkeit. Vertraue nicht darauf, dass ich kann, sondern Gott kann. Und er hat keinen Fehler gemacht. Und wenn er dich gebrauchen möchte, um das dem Nachbarn weiterzusagen oder in den Dienst zu gehen als Missionar, als Gemeindegründer, als Sonntagsschullehrer, Kindergottesdienstleiter, Jungschar-Mitarbeiter, was auch immer. Es ist nicht, ja, ich kann das. Ich habe genug Lektionen selber gehört. Oder ich habe genug Vorlesungen gehört, wie man das macht. Aber ich vertraue darauf, dass Gott wirken kann. Mose hat es sich nicht zugetraut. Jeremia hat es sich nicht zugetraut. Aber Gott hat es ihnen zugetraut. Und wenn Gott uns gebrauchen möchte, dann gibt er auch immer die Befähigung dazu. Er hilft. Und das ist, was Mose hier lernen musste. Gott hat dich geschaffen und er weiß, was du bewirken kannst, wenn du ihn wirken lässt. Als Mose dieses sagte, Vers 11, da sprach der Herr zu ihm, wer hat den Menschen den Mund gemacht? Oder wer macht stumm oder taub, sehend oder blind? Nicht ich, der Herr. Nun gehe hin, ich will mit deinem Mund sein und dich unterweisen, was du reden sollst. Gott sagt, ich habe dich geschaffen und ich weiß, was ich durch dich tun kann. Mose möchte den Auftrag dann immer noch abschieben und sagt in Vers 13, ach Herr, sende doch, durch wen du senden willst. Aber nicht mich. Es ist ja gut, dass du die Israeliten befreien möchtest. Toller Plan. Falsche Person. Mach das. Aber doch nicht durch mich. Aber Gott möchte uns gebrauchen. Er möchte sein großes Werk durch uns wirken. Und dann heißt es Vers 14, da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Mose und er sprach, ist nicht dein Bruder Aaron ein Levit, er kommt dir entgegen, er wird dir helfen. Gott hatte all das gesagt, er hat es geduldig erklärt, er hat ihm Zeichen gegeben, hat ihm versprochen, ich werde mit dir sein. Hier wurde er zornig. Er sagte, warum bleibst du bei deinem Nein? Ich weiß, was ich getan habe. Ich weiß, wie ich dich als Kind bewahrt habe. Ich weiß, wie ich dich ausgebildet habe. Ich weiß, dass du 40 Jahre in der Wüste warst. Und ich weiß, dass ich dich gebrauchen möchte. Was ist deine Reaktion? Sagst du auch, ich weiß das? Oder sagst du, ich folge, ich werde gehen? Mose zog dann los und Gott konnte ihn gebrauchen. Geh auch du hin und lass dich vom Herrn gebrauchen. Bist du bereit, dich dem Herrn zur Verfügung zu stellen? Ich möchte, dass wir diese Botschaft mit einem Lied antworten, das genau davon handelt. Alles will ich Jesus weihen. Ich will mich ihm zur Verfügung stellen. Wenn das dein Herz ist, dann ist es deine Möglichkeit, dem Herrn zu antworten, zu sagen, ich habe deine Botschaft gehört, du hast dich offenbart und ich will dir folgen. Was auch immer du mit meinem Leben vorhast, ich will dir vertrauen, ich gebe dir, was ich habe, gebrauche du es. Wenn du sagst, ich habe da noch meine Zweifel, dann überlege es dir. Aber überlege auch, was es auch andere gekostet hat. Dass sie entweder nicht bereit waren und auch wie Gott durch Mose gewirkt hat. Gott möchte uns gebrauchen. Ich habe angefangen zu sagen, ein Ausweg aus der Not. Wir kennen die Geschichte. Gott hat für Israel einen Ausweg aus der Not bereitet. Indem er Mose vorbereitet hat und gesandt hat. Und Gott hat für uns einen Ausweg. Aber der Ausweg beinhaltet, dass wir unseren Teil beitragen. Dass wir zu ihm rufen in unserer Not. Dass wir die Sachen nicht in die eigene Hand nehmen. Dass wir uns ihm zur Verfügung stellen. Und dass wir seiner Berufung folgen. Lass uns beten, dann singen wir noch ein Lied. Himmlischer Vater, danke, dass du alle Nöte siehst. Nicht nur die von deinem Volk als Ganzen. Nicht nur die von deiner Gemeinde als Ganzes, sondern auch jedem persönlich. Und du willst einen Ausweg bereiten. Aber manchmal willst du auch uns in den Umständen vorbereiten für das, was du noch vorhast. Und Herr, ich bete. Ich bete, wenn jemand immer noch in seiner Not ist, in der Gefangenschaft der Sünde ist, dass sie sich zu dir wenden und zu dir rufen und sich von dir retten lassen. Und ich bete, dass wir bereit sind, uns von dir gebrauchen zu lassen, diese Rettung weiterzugeben. Herr, du weißt, was jeder von uns, was du als nächsten Schritt möchtest. Ich bitte dich, dass wir nicht einfach nur dieses hören und uns damit zufrieden geben, zu wissen, dass du bist und wie du bist, sondern dass es daraus auch folgt, dass wir dir folgen. In Jesu Namen.